Also ich bin der Gründer und Herausgeber des Literaturcafé.de, einer Website, die sich mit dem Thema Schreiben und Lesen beschäftigt, oder eben Schreiben und Lesen von Büchern, die es seit 1996 gibt, also schon eine ganze Weile. Und wir versuchen wirklich auch so eine Mischung zu machen, dass wir sowohl Buchrezensionen haben, dass wir uns aber auch Texte anschauen von unveröffentlichten Autoren. Da gibt es also eine Textkritik-Rubrik. Und dann gibt es auch immer wieder natürlich Tipps und Hinweise für Autorinnen und Autoren, was man machen kann, was man tun und lassen sollte. Vor ein paar Jahren noch verstärkter Verlagssuche oder die Warnung vor dubiosen Zuschussverlagen. Und jetzt natürlich seit 3 Jahren, was ist Self-Publishing, was bringt es, für wen ist es geeignet und für wen nicht.
Also ihr helft auch Autoren, wirklich ihre Bücher an Verlage zu bringen, notfalls auch sie selbst zu verlegen? Oder?
Nicht direkt. Also wir sind keine Agentur, sondern wir verstehen uns schon jetzt als auch journalistisches Medium oder Blog oder wie auch immer, diese Kategorien verschwimmen für mich.
Heute, genau.
Aber wir verstehen uns eher als Informationsmedium. Also uns meldet man nicht, könnte mir ein Verlag empfehlen. Da werden wir keine Empfehlungen aussprechen. Aber wir haben dann einen Artikel und einen Hinweis darüber, worauf sollte ich achten? Oder jetzt natürlich auch, brauche ich überhaupt einen Verlag oder ist überhaupt für mich Self-Publishing der richtige Weg? Also wirklich eher informative Ratschläge, Tipps, Hinweise und Erfahrungsberichte zu bringen, als jetzt wirklich für Einzelne konkret was zu bieten. Weil das machen die Literaturagenten, das machen andere.
Und ihr seid nicht ganz erfolglos mit eurem Projekt. Wenn ich richtig gesehen habe, habt ihr einen Preis gewonnen, einen alternativen Medienpreis? Was ist denn das genau?
Den Preis, der ist von 2004.
Das also schon ein bisschen älter,
ist der alternative Medienpreis gewesen, den die Journalistenakademie München-Nürnberg vergibt, gerade für entsprechende unabhängige Portale. Also es gibt den im Bereich Radio und im Bereich Web.
Ja.
Und aber ansonsten, man muss immer den Preis und Auszeichnung so eine Sache, aber es gibt auch die Publishing Perspective, also sie hat uns mal als Germany's Best Book Sites bezeichnet. Das
Wer hat euch so
tut
bezeichnet?
Natürlich gut. Publishing Perspective, das ist so eine also wird auch von der Buchmesse, steht da mit dahinter, herausgegeben, die Verlegern eben ein bisschen einen Blick auf den aktuellen Markt geben soll. Gibt es auch einen ganz guten Webauftritt, wer sich also dafür interessiert. Was tut sich denn da so in der Verlegerwelt, die aber auch immer ja auch mehr zur Welt der einzelnen Autoren wird, je mehr auch Autoren Verleger werden, da ist es auch ein ganz gutes Informationsmedium.
Seid ihr denn, dann würdet ihr eher sagen, dass ihr die Partei der Leser ergreift oder eher die der Autoren, der Schreiber oder beides?
Beides oder weder noch.
Aha.
Das ist etwas, was viele nicht unbedingt gleich sehen oder verstehen. Also beispielsweise bringen wir natürlich durchaus mal einen Artikel über die Chancen und Möglichkeiten des Self-Publishing. Mhm. Oder wir veröffentlichen von Self-Publishern Artikel, die wirklich sagen, das machen wir, das ist die Zukunft, Self-Publishing, wir nehmen das selbst in die Hand. Und auf der anderen Seite, und das ist etwas, wo wir die Diskussion noch anregen wollen, freue ich mich auch, wenn ein Verlagsautor da mal einen Artikel schreibt und bringt, wo er sagt, warum ist Self-Publishing nicht der richtige Weg für gewisse Autoren. Also wir versuchen auch immer die Diskussion ein bisschen anzuregen und zu befeuern. Da geht es manchmal auch hoch her, aber das ist sozusagen auch beabsichtigt, dass wir, wie es meiner Meinung nach ein gutes Medium auch tun sollte, Pro und Contra zur Sprache bringt und auch das Sprachrohr für die unterschiedlichsten Stimmen ist. Mhm. Also ich würde, obwohl ich jetzt auch E-Book-Ratgeber-Autor bin, Self-Publishing, wie macht man das? Es ist ein guter Weg.
Ja.
Aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist das Weg oder der Weg der Zukunft, sondern es ist schon sehr wichtig, auf den einzelnen Autor zu schauen und ist es wirklich der richtige Weg für diesen Autor und für dessen Buch.
Du klingst jetzt schon zum zweiten Mal in diesen 10 Minuten ein bisschen skeptisch, was das Self-Publishing angeht. Ist es so, dass Autoren sich da unter Wert verkaufen oder dass sie sich zu viel davon versprechen?
Ich mache ja nur noch Literaturcafé und ich muss sagen, ich möchte es nicht qualitativ verstehen, aber was ich beim Self-Publishing für mich als Leser vermisse, sind tatsächlich gute, neue, interessante Geschichten. das ist, glaube ich, auch das wichtigste oder einer der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale. Self-Publishing sehe ich momentan wirklich fast ausschließlich im Genrebereich. Also Fantasy-Literatur, Fantasy, ja. Chick-Lit, Krimis.
Und ich glaube, die wirklich bekannten und erfolgreichen sind auch in diesem Fantasy-Bereich.
Sind alle in diesem Bereich. Ne? Und ich war ja jetzt auch Juror in diesem Indie-Autor-Preis, der von Neobooks auch initiiert wird. Zum zweiten Mal war ich Juror dort. Und man muss wirklich sehen, man findet sehr viel in diesem Bereich Genre, ja. Was Titel, die auch für sich in diesem Genre betrachtet, absolut in Ordnung sind,
ja.
Die gut sind, aber wenn man mal sagt, ich möchte aber jetzt mal ein bisschen weg, ich möchte das andere, ich möchte die schrägen Geschichten, ich möchte ein bisschen anders erzählt, dass ich weg vom Genre, da vermisse ich momentan noch wirklich Fundstücke. Das ist schwierig. Deswegen sage ich Self-Publishing, und das ist für die Autoren genauso. Wenn ein Fantasy-Autor kommt, also in meinen Seminaren kommt ein Fantasy-Autor, ja, das ist was für dich, das könnte passen. Aber wenn dann da eine Autorin drin sitzt, die da irgendwas, die wird 2-3 Exemplare bei Amazon vielleicht verkaufen an ihre Verwandtschaft, und das war's dann.
Also es fehlt, wenn ich das richtig höre, auch die ordnende Hand des Lektors oder der Lektorin, ja, oder das Vorsortieren so ein bisschen, ja. Oder richtig platzieren auch, ne, am Markt.
Ja, wie gesagt, man muss immer aufpassen. Ich möchte es jetzt nicht unbedingt, dass es wird manchmal auch falsch verstanden, bessere oder schlechtere Literatur. Ich lese gerne auch Genre-Literatur. Aber persönlich entdecke ich lieber so ein bisschen auch das andere. Und da fehlt nach wie vor auch ein bisschen, nicht unbedingt das Ordnende, aber auch das die Trüffelsuche.
Ja.
Wir hatten selber schon mal auch einen Aufruf, schickt uns eure Buchtipps, Buchempfehlungen von Titeln, die nicht Genre sind, das sind Self-Publishing-Titel, die ein bisschen aus der Reihe sind, aber trotzdem gut sind. Und da kommt nicht viel, da kommen nur Mails von Autoren, die sagen, mein Buch ist es. Wie immer. Ja, aber das ist etwas, was ich vermisse, was ich momentan nicht sehe, weil sich auf der anderen Seite dieser klassische Literaturbetrieb, der sich in den Feuilletons abspielt, sich auch wirklich noch dort abspielt, dass ich vorher Ijoma Mangold auf der Bühne, der das auch durchaus so betont hat und so auch mal festgestellt hat. Aber im Netz vermisse ich so diesen Bereich, wo gehe ich dahin, wenn ich da mal ein bisschen anderes suche?
Das ist interessant, weil ich eigentlich immer ein sehr großer Freund dieser Self-Publishing-Bewegung ja gewesen bin, weil es mich auch ein bisschen an das erinnert, was wir hier in den Blogs und in den Podcasts machen. Man könnte ja auch sagen, so ein kleiner Podcast, wie wir den haben, oder auch überhaupt im Küchenstudio, vielleicht auch Küchenradio, naja, da gibt es viele Leute, die sich überhaupt nicht dafür interessieren. Ich habe aber das Gefühl, das Gute an dieser Art zu veröffentlichen ist, es findet genau seine Hörer. Die Leute, die das hören wollen, die hören das, die es nicht hören wollen, fangen gar nicht erst an damit, und die sind dann begeistert. Das können mal 20 sein, das sind mal 200, das sind auch schon 20.000 gewesen. Ja. Und so ist es ja eigentlich beim Self-Publishing auch, dass ich eigentlich nur den Weg finden muss, dass die Leser, potenziellen Leser, die ich habe, und wenn es nur 500 sind, dass ich die finde. Eigentlich eine geniale
Wenn
Sache.
Du die eben dort findest, ja, das ist der findest. Punkt. Also ich bin ja auch Podcast, es gibt ja auch einen Podcast vom Literaturcafé.de. Wir machen ja auch hier immer Interviews, oder haben es in Frankfurt, also 2006 angefangen. Da musste man den Verlagen das auch erklären, und da haben auch gesagt, ja, das ist so ein Radio, und es erreicht die Hörer dort auch. Und das zählt auch die Zeit der Downloads, ja, nicht in dem Moment, wo wir jetzt hier live senden, das wird auch noch nächstes Jahr erreichbar sein. Das ist zwar schön und gut, stimmt. Das ist das, wo ich auch sage, es gibt die Sachbuchautoren. Wenn du ein Thema hast, was nur tatsächlich 500 Leute interessiert, dann ist es eine tolle Sache, das auf diesem Weg zu veröffentlichen. Nur wenn du halt ein Buch hast, wo du auf dem Weg Internet, auf dem Weg E-Book überwiegend, Self-Publishing ist ja mit dem E-Book groß geworden, du sagst, ich erreiche da nur 10 Leute, dann stellt sich halt wieder die Frage, lohnt sich's dann? Also ab einer gewissen Grenze wird es ja interessant.
Ja. Wir sind, wie wir hören können, auf der Leipziger Messe. Zu Gast ist Wolfgang Tischer von literaturcafé.de. So habe ich es richtig gesagt. Ne? Jetzt frage ich mal ganz kurz, bevor wir zu den Büchern kommen. Wir besprechen ja immer 4 Bücher in meiner Sendung. Überhaupt zur Messe. Wie gefällt dir der erste? Wie hat es dir gefallen heute, der erste Tag? Ich kann mal von mir sagen, ich finde es ganz schön aufregend und ganz schön anstrengend auch hier.
Ja. Es ist so viel. Ich sehe ja gar nicht viel von der Messe.
Okay.
Ich fahre am Sonntag wieder nach Hause und habe nicht viel mehr als hier um die paar Meter zwischen der Bühne da drüben und hier gesehen. durch die vielen Veranstaltungen, durch die Autoren, die auch am Stand kommen, durch die Fotoaktionen, die wir hier machen, kriege ich ein bisschen nur mit, was hier tatsächlich auf den Gängen rund um den Stand passiert. Und da passiert so viel, dass ich kaum wegkomme. Also wenn, dann ist es zu irgendeiner Podiumsdiskussion in der anderen Halle oder so. Aber der Tag ist allein hier schon, finde ich, so spannend. Und das ist halt das Schöne natürlich an der Messe. Du triffst so viele Leute hier nochmal persönlich. Und dann muss ich sagen, machen einfach auch die Moderation auf der Bühne Spaß. Die Autoren, die ich da interviewen darf, sag ich mal, das ist wirklich toll. Man entdeckt viele Bücher, man liest dort viele Bücher, die man sonst vielleicht sich gar nicht die Zeit nimmt, wenn man nicht mit den Autoren drüber sprechen müsste. Das ist das Schöne, was man hier einfach auch wieder entdeckt.
Wenn man hier über die Messe geht, dann sieht man seltsam verkleidete, oft junge Menschen. Sind dir die auch schon aufgefallen? So mit Ohren und kurzen Röcken. Ja, hier gibt es eine Manga-Convention, gehört zur Messe dieses Jahr.
Das sind die Cosplayer, die in diesem Jahr auch tatsächlich eine ganz eigene Halle bekommen. Das ist, glaube ich, eben jetzt zusammengelegt, beziehungsweise parallel findet diese Convention statt, sodass das, was es immer schon gab, es gab ja immer schon diese halbe Halle, die dann für diesen Bereich reserviert war.
Für Manga, ja?
Für Manga und Cosplay und für Anime und so weiter, die da unterwegs waren, die am Samstag hier immer kamen. Und das finde ich schön, dass die Messe Leipzig jetzt sozusagen das auch noch aufgewertet hat, weil das sind ja auch Leser, das sind auch Menschen, die Geschichten leben und erleben, und ich finde, das ist eine der besten Kombinationen.
Na, es sind echte Fans, würde ich sagen, die auch für ihre Geschichten leben und in ihren Geschichten leben, wie sich das andere Verlage vielleicht wünschen würden, ne?
Genau.
Solche fanatischen Anhänger zu haben, ja. Die Rollenspiele machen über Tage und Wochen. Das Interessanteste fand ich, als ich da in die Halle reingegangen bin, da gibt's einen Waffencheck, wenn man reingeht.
Ja.
Weil die Waffen, die Leute dabei haben, sehen so echt aus, ja, dass die da wirklich gecheckt werden, ob die nicht gefährlich sind und was man damit macht.
Das ist teilweise auch mit welcher Akribie die ihre Kostüme da zusammenstellen.
Genau.
Und ich bewundere manche auch, mit welchen Kostümen die den ganzen Tag lang hier dann rumlaufen müssen. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wie toll das Wetter jetzt ist. Da möchte man nicht unter irgendeinem Drachenkostüm, teilweise habe ich hier schon gesehen, stecken oder irgendeine Maske oder Gasmaske aufhaben. Das ist schon, aber es ist toll einfach anzusehen. Ich finde es großartig, gerade am Samstag, wenn sie sich dann alle treffen, da einfach durchzugehen. Und es ist eine dermaßen große Kreativität da, wo man wirklich sagt, die Fantasiewelt, egal ob es jetzt gezeichnet, erzählt, gefilmt ist, ist da, und deswegen, und da gehört auch das Buch dazu, und das ist alles, es geht letztendlich um gute Geschichten.
Ist immer dann toll, wenn es Fans sind. Einen anderen Fan habe ich heute auch gesehen, und zwar ist das Dennis Scheck, der eigentlich Literaturkritiker ist, aber den ich als wirklich ganz großen Literaturfan bezeichnen würde, der wirklich, das merkt man wirklich, in seiner Sendung ja auch Autoren hinterherreist und wirklich vor dieser Literatur teilweise kniet. Und das ist halt das, was mir auch so gut gefallen hat. Die Veranstaltungen, die er hier gemacht hat, sind rappelvoll. Ja.
Und vor allen Dingen, das ist das Schöne bei Dennis Scheck, er hat da keine Berührungsängste oder Abgrenzungen.
Nee. Er hat ja auch
empfiehlt ein Buch zu Donald Duck, den Fantasy-Bereich.
Genau.
Das ist das Schöne, weil nichts ist schlimmer, als wenn man sich da so, das ist der Bereich und das ist der Bereich. Alles wirkt, hat so seinen Wert und Bewertung, und alles muss ich auch innerhalb dessen werden. Das ist das Schöne bei Dennis Scheck.
Ja.
Mal abgesehen davon, dass er wunderbar eigentlich auch immer reden kann.
Ja. Das, ja, ohne Punkt und Komma und ohne Vorbereitung. Und der hat wirklich, der steht in seinem Stoff. Der muss nicht ablesen, so wie ich das manchmal muss.
Also ich hatte ihn beim Bachmann-Preis vor 2 Jahren interviewt. Ja. Da tritt er an den Tisch und dann geht's los und dann redet er und man denkt, als wäre es abgesprochen, hat er Namen und Dingen parat und redet natürlich als ausgebildeter Radio- und Fernsehmensch wirklich ohne Ass und ohne Stocken. Das ist bewundernswert. Das ist der Profi, das absolute Profi.
Ja, da muss ich wirklich sagen, da gehe ich also Hut ab. Es gibt aber auch viele Radio- und Fernsehleute, die sehr wohl Stocken und Ähn und auch einen Zettel brauchen. Da gibt's nicht wenige. So, ein Buch, was du hast mir eine Reihe von Büchern geschickt, über die wir sprechen können, wäre von Matthias Navrat, Unternehmer. Fand ich einen total interessanten Titel, gerade wenn wir hier in Leipzig sind. Ich war in den 90er Jahren hier in Leipzig auch öfter mal in einer ganz anderen Branche tätig, als hier noch so ein bisschen Goldgräberstimmung war. Geht es um sowas? Geht es um um den Typus des Unternehmers. Was ist das für ein Buch?
Es ist nicht das Buch, was man erwartet oder was du anhand des Titels erwartest.
Interessant.
Matthias Navrat hat 2012 beim Bachmann-Preis den Kelag-Preis gewonnen. Also beim Bachmann-Preis wird ja nicht nur der Bachmann-Preis verliehen, sondern es gibt auch noch eine Reihe anderer Preise. Mhm. Und mit dem Text, mit dem Titel Unternehmer. Es geht aber um eine sehr skurrile Unternehmerfamilie,
ja,
die im Schwarzwald unterwegs ist. Ein Vater mit seinen zwei Kindern, die Tochter, das ist auch die Ich-Erzählerin der Geschichte, ihr kleiner Bruder und die Mutter, die immer zu Hause bleibt. Die sind unterwegs als Unternehmer auf dem Weg und suchen Rohstoffe. Sie kochen die dann auch aus und so. Also es klingt so ein bisschen so wie Drittes Weltland. Das heißt, sie gewinnen aus Schrott irgendwelche Altmetalle, wertvolle Sachen und liefern die auch ab. Er spielt aber im Schwarzwald. Es kommen also immer auch wieder Titisee und Schonach und Staufen und all diese. Das heißt, es spielt tatsächlich, ohne dass es irgendwie benannt ist, aber nicht irgendwie in dem Schwarzwald, wie wir ihn kennen. Es wird aber nicht gesagt, ob es jetzt irgendwo in der Zukunft ist oder wie das auch ist. Es ist einfach so. Es ist irgendwie so ein Zerrbild des Schwarzwalds. Die Familie, der Vater, der also seine Kinder auch losschickt, der Junge hat irgendwann bei irgendeinem Einsatz mal einen Arm verloren, wird auch deutlich, er muss später auch so gefährliche Missionen ausführen, um an irgendwelche wertvollen Stoffe zu kommen. Also der Vater setzt diese Kinder da auch ein. Aber die Kinder sind absolut überzeugt vom Unternehmertum.
Ja.
Das wird auch schön in diesem Nominal, das Unternehmertum.
Aha.
Und das fand ich, das Interessante fand ich damals schon beim Bachmann-Preis. Damals hat Matthias Navrat noch gesagt, das ist an sich abgeschlossen. Aber jetzt hat er daraus einen Roman, der ist nicht sehr umfangreich. Es sind, glaube ich, 140, 150 Seiten. Kleines Bändchen bei Rowohlt erschienen. Aber in der Form halt wirklich skurril.
Ist das denn ein Roman oder müsste man sagen, es ist eine Novelle?
Ja.
Gute Frage.
Das ist eine gute Frage. Mhm. Das ist das, was die Romane wahrscheinlich auch immer sich überlegen, können wir da noch Roman draufschreiben oder nicht?
Es wird heute gerne mal Roman draufgeschrieben. Ich glaube, das ist ein Verkaufsargument auch einfach. Ne? Würde man eine Novelle einfach so verkaufen können? Wobei ich ja manchmal denke, dass die Novelle auch die größere Kunstform ist. Ja, eine reine Novelle.
Ja, jetzt müsste man jetzt wirklich so theoretisch rangehen.
Brauchen wir nicht.
Nee, Novelle, wir nicht. Die Neuheit. Im letzten Jahr war Jonas Lüscher für mich absolut, das war eine Novelle. Na, ich würde sagen, das ist schon sowas wie ein Roman, aber es ist halt, wie ich generell, ich weiß nicht, liegt es an meiner Auswahl oder an den Büchern, ich habe sehr viel Bücher, die 200 Seiten nicht erreicht haben, in diesem Frühjahr so in der Hand gehabt und gesehen. Ja. Also der umfangreiche 300, 400 Seiten Roman, Nicht-Genre, ist, glaube ich, ein bisschen seltener geworden. Also insofern liegt es so ein bisschen im Trend. Dass,
woran liegt das? Hat das damit zu tun, dass die Leser schneller und kürzer lesen wollen oder hat es vielleicht auch damit zu tun, dass die Verlage gerne was Kürzeres aufblasen zu einem Roman oder die Autoren anstiften, was aufzublasen?
Ich glaube schon, dass es auch ein bisschen mit der Beschleunigung des ganzen Literaturbetriebs natürlich zu tun hat. Der Autor hat den Preis gewonnen, jetzt will man wahrscheinlich auch nicht allzu viel Zeit verstreichen lassen. Man verlangt ja teilweise von einigen Autoren, oh, es muss mindestens so jedes zweite Jahr was her. Ich glaube schon, dass das auch eine Sache ist. Also es gibt sehr wenig Autoren, die Zeit haben oder sich die Zeit nehmen können, dass sie wirklich 4, 5, 6 Jahre nichts bringen und dann kommt tatsächlich mal ein umfangreicheres Werk. Das ist schon relativ selten geworden. Es geht schon mehr schneller auf den Markt, jetzt, zack, und dann ist es vielleicht auch nicht so umfangreich.
Und würdest du, wenn du ja auch Autoren berätst, die veröffentlichen wollen, würdest du denen sowas sagen, wie versuch mal unter 200 Seiten zu bleiben bei deinem Erstling?
Nö. Nein, ich glaube, das so, also eine Vorgabe im Umfang zu machen, wäre eigentlich schade. Ich glaube, der Autor sollte erzählen, was er zu erzählen hat. Wenn wir ein tolles Buch, also andere hatte ich auch drauf, war heute hier Volker Weidermann,
Volker Weidemann hat doch Lichtjahre geschrieben.
Genau, Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Ach, der FAS, genau.
Der hat ein, das ist aber kein Roman, sondern ja, schwer zu sagen, der beschreibt die Geschichte oder die Freundschaft Stefan Zweig, Josef Roth in Ostende 1936 im Exil, wo die Schriftsteller alle, da gab es ja welche, die waren in Saint-Henri-sur-Mer in Südfrankreich, aber auch Ostende war so eine ja, Autorenkolonie im, im Exil, und er beschreibt da auch diesen Niedergang teilweise der Autoren als Josef Roth, als schwerer Alkoholiker. Das ist sehr dünn und das ist sehr knapp. Aber es ist für mich so eine Art ZIP-Datei. Man macht dieses Buch auf und da entfaltet sich eine Welt, ein Spektrum, wo ich einfach sage, nö, also das muss nicht umfangreicher sein. Man hätte sicherlich auch Stefan Zweig, Josef Roth irgendwie ganz große Arbeit machen können mit 300, 400 Seiten, aber er macht das hier so knapp, präzise, so genau, auch anhand von Tagebucheinträgen und Briefwechsel, der sagt, das ist exakt auf den Punkt, das, da würde ich nicht empfehlen, das muss umfangreicher sein. Wenn es stimmt, dann sind auch 130, 140 Seiten okay.
Ich glaube, dass Volker Weidemann jemand ist, der das kann, weil ich Lichtjahre gelesen habe, wo er wirklich ja einmal durch die deutsche Literatur reitet im Taschenbuchformat und manchmal also Absatz für Absatz, Autor für Autor durch die Epochen geht. Und man würde erst denken, dass, wie soll das gehen? Ja, wie kann man berechtigt auf zwei Seiten gerecht werden? Aber es geht.
Und vor allen Dingen schafft das auch in diesem Buch, deswegen, ohne dass es jetzt auf unserer Liste stand, aber das ist so mein Tipp auch noch, er schafft es einfach, und das macht für mich auch einen guten Autor aus. Ich meine, klar, Stefan Zweig, Schachnovelle mal gelesen. Josef Roth, muss ich ehrlich gestehen, habe ich noch nie was ganz gelesen, aber man kennt, man weiß natürlich, wer er ist. Man kennt den Namen. Und er schafft es darüber zu schreiben und berichtet, dass man einfach ein Interesse dafür hat. Und wenn man vielleicht dann doch nicht zum Roman greift, weil wieder so viel anderes kommt. Aber er beschreibt einfach diesen Mikrokosmos so spannend, so auf den Punkt gebracht. Und das ist das, was einfach gute Autoren ausmacht, dass sie über irgendetwas schreiben können, wo ich, wenn ich nur das Thema hören würde, sagen, das klingt jetzt aber dröge. Aber ein guter Autor macht es einfach so, dass es mich trotzdem interessiert.
Also der schleift den Stein, der erstmal hässlich aussah.
Ja. Also weil es entweder dann sprachlich überzeugt, weil die Informationen so für mich rübergebracht werden, dass ich es einfach auch gerne lese und auch was mitnehme. Was auch immer, eine Stimmung, ein Gefühl, da ist es beides. Man nimmt mit die Informationen, von denen viel musste, zumindest ich nicht alles, und man nimmt vor allen Dingen da auch mit diese unheimliche Traurigkeit und Melancholie dieser Autoren am Beginn des Zweiten Weltkriegs, die da in Ostende sitzen. Heute wissen wir, naja, 45 war alles rum, aber die waren ja in einer Situation, dass sie nicht wussten, was kommt da, was passiert da.
Und es ist ja für viele auch nicht gut ausgegangen.
Und es ist für viele nicht gut ausgegangen. Ja. Und das kommt noch dazu.
Ich habe ein Buch mitgebracht, was über 300 Seiten hat, von Larissa Böning. Nichts davon stimmt, aber alles ist wahr. Schon mal gehört von dem Buch?
Nein, muss ich jetzt ehrlich gestehen, wir haben ja, ich habe dir mal ein paar gesagt, nee, habe ich jetzt nie, also erzähle.
Ist jetzt auch ein Buch, was für diese Messe quasi fertig geworden ist, das ist der dritte Roman von Larissa Böning. Larissa Böning ist eine Autorin, die in Berlin lebt und Romane schreibt, in denen es oft um Familien geht und um Beziehungen. Das ist die Geschichte eines Hochstaplers, das ist die Geschichte eines Mannes, eines etwa 40-jährigen Mannes, der eine Liebschaft eingeht mit einer über 70-jährigen Frau in der offensichtlichen mit der offensichtlichen Absicht, sie zu beerben. Und das ist eine Geschichte, die eigentlich auch eine Art Erzählung, Kurzgeschichte sein könnte, aber sie ist eben zweifach unterkellert durch Geschichten, die wahnsinnig interessant sind, nämlich aus der Lebensgeschichte dieser alten Frau, aus der Larissa Böning erzählt. Und das ist, wenn man also das Buch, wenn man die letzte Seite aufschlägt bei den Danksagungen, sieht man, dass das eine Geschichte ist, die ihr wirklich eine alte Frau erzählt hat, die die bestimmt hat, dass Larissa Böning ihren Nachlass aufschreibt und auch selber in dieser Situation war.
Also wie ist das erzählt? Ist das nicht?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Es ist eigentlich ein experimentelles Format. Es ist eine Ich-Erzählerin, die man vielleicht als alter Ego der Autorin bezeichnen könnte, eine Journalistin, die so im PR-Bereich arbeitet und die zufälligerweise diesen Hochstapler kennenlernt und sich auch in ihn verliebt und ihm so langsam auf die Schliche kommt, was er eigentlich mit dieser alten Frau vorhat. Und es ist aber auch wiederum aus der Perspektive dieses Erzählers geschrieben, dieses allwissenden Erzählers, der eben auch diese ganzen Geschichten aus der Vergangenheit, aus der Jugend dieser alten Frau kennt.
Das ist also, Larissa Böning hat ja auch beim Bachmann-Preis. Jetzt habe ich gerade hier das Buch, du hast es ja mit mal aufgeschlagen. Ich sehe, genau. Ja, natürlich, hat sie auch beim Bachmann-Preis gelesen.
Ja.
Aber ich kann mich nicht an den Stoff erinnern, dass sie es da gelesen hat.
Sie hat den Stoff da gelesen.
Ja,
sie hat, sie hat ein Kapitel gelesen. Du warst da beim Bachmann-Preis?
Das war in diesem Jahr, ne? Beziehungsweise 2013, dieses Jahr ist ja erst noch im Juni, aber 2013. Ja, okay.
Sie war die Erste, die gelesen hat. Ich weiß nicht, ob es da nach Alphabet ging oder so.
Das wird ausgelost.
Sie war die Allererste?
Ja, der undankbare erste Platz, ja.
Und ist ziemlich verrissen worden, muss ich sagen. Fand ich
der undankbare erste Platz.
Ja, fand ich interessant. Sie ist eigentlich verteidigt worden nur von der Literaturkritikerin, die sie dort hingebracht hat, und von allen anderen ziemlich hart angefasst worden, weil man ihr eigentlich vorgeworfen hat, zu viel zu erzählen, ja, zu viel auszuschmücken und in einer gewissen manieristischen Weise im Prinzip.
Also siehst mich hier, ich brauche jetzt unbedingt irgendwie einen Rechner und einen Computer. Ich würde jetzt sofort den Text natürlich aufrufen wollen und nachlesen und dieses hoffentlich, ach ja, das war der Text.
Ah. aber der Text, den sie vorgetragen hat, das war der erste Text, der beschreibt ein Essen in dieser alten Villa dieser älteren Dame, wo die ihren jugendlichen Liebhaber zu Besuch hat. Da wird dann Zunge serviert und andere sagen wir mal, Gerichte, die wir selber auch so aus der Großelterngeneration kennen, und da wird diese Wohnung beschrieben und das endet, es ist so ein bisschen verklausuliert, man muss auch dahinter kommen, es endet mit einer Sexszene zwischen diesen beiden, und das ist der große Preis, den der Mann zahlt, um am Ende an das Vermögen zu kommen, und das gelingt ihm auch. Das ist das vielleicht pessimistische, perfide dabei, beziehungsweise auch eigentlich interessante an diesem Buch, weil es gibt keine klare moralische Bewertung. Natürlich ist das Betrug gewesen, ja, und am Tag, nachdem die alte Dame gestorben ist, wird ihr junger Liebhaber ihren gesamten Besitz sofort auf die Straße stellen und abholen lassen, weil ihn nur das Materielle interessiert, das Haus, was 3 Millionen Euro wert sein soll, an der Elbe in Hamburg. Aber es ist auch so, dass die Frau, solange sie lebt, auch was davon hat. Also es ist durchaus ein Geben und Nehmen, und sie bekommt am Ende eine Art, sie ist nicht alleine, sie bekommt eine Partnerschaft, die sie so gleichzeitig an frühere Liebhaber erinnert, aber auch an ihren Sohn. Es ist auch so eine Art versorgende Beziehung. Also, und das ist eigentlich das Interessante daran, dass man nachher so nicht dasteht und den einen oder den anderen verurteilen kann, sondern sagen muss, ja.
Was macht dann den Roman interessant, zu wissen, wie geht's aus, oder sprachlich, du hast experimentell gesagt?
Interessant macht es eigentlich das Eintauchen in diese Welten, was Larissa Böning, glaube ich, besonders gut kann, sprachlich. Also man ist in diesem Zimmer, man ist in der Vergangenheit dieser Frau. Irgendwann gibt es noch eine Nebengeschichte auf den Galapagos-Inseln. Also da geht es ganz, ist eine ganz sinnliche Art, es zu beschreiben.
Mhm.
Eigentlich ist es das, was ihr auch ein bisschen vorgeworfen wurde.
Und mehr als 120 Seiten.
Es sind, glaube ich, über 300 Seiten, ja.
Bei Galliani Berlin erschienen.
Ja, ich wünsche diesem Buch jedenfalls alles Gute. Wir haben noch ein Buch, was du mitgebracht hast.
Ja, ich habe ja...
Stefan Bachmann, die Seltsame.
Genau, wie ich gesagt habe. Ich habe ja viel Bücher gelesen von den Autoren, die ich auch auf der Bühne im Gespräch habe. Also Matthias Navrat kommt morgen am Freitag. Stefan Bachmann kommt auch morgen Nachmittag. Das ist jetzt wieder ein ganz anderer Roman. Das ist jetzt Genre. Da sind wir im Fantasy-Bereich.
Fantasy.
Im Fantasy-Bereich. Ich sag mal, Steampunk-Ansätze ein bisschen mit drin. Wir bewegen uns auch da in einer Art Parallelwelt. Ein schmutziges, dreckiges London, wo noch Dampfzüge fahren. Und es gibt hier in dieser Welt auch Feen und Elfen. Es gibt einen Prolog, dass irgendwann mal da ein Portal aufgebrochen ist auf einmal waren diese Wesen in der Welt. Mhm. Eine ganze Stadt, die ganze Stadt Bath in England ist untergegangen. Und jetzt gibt es nun mal in dieser Welt von Stefan Bachmann auch die Feen. Ja. Sie sind aber nicht so diese guten Wesen, wie man sie vielleicht kennt, sondern sie werden da eher geduldet. Sie leben mit den Menschen zusammen. Ja. Aber nicht so gern gesehen werden die sogenannten Seltsamen. Und das sind die Mischlingswesen, ja, die aus Menschen und Feen entstanden sind, die in Ghettos leben und die teilweise auch verfolgt werden.
Ja.
Stefan Bachmann, das muss man erwähnen, das macht diesen Roman auch sehr interessant. Stefan Bachmann ist heute 21 Jahre alt.
Der ist 21?
Und als er den Text geschrieben hat, war er 16. Mhm. Er ist in den USA geboren, ist aber Schweizer, lebt in Zürich in der Schweiz, mhm, und hat einfach angefangen, Charles Dickens und ein bisschen Chroniken von Narnia und so weiter zusammen zu mengen und hat diesen Roman geschrieben. Der wurde jetzt dann erst in den USA veröffentlicht und ist da schon sehr, sehr erfolgreich und ist jetzt letzte Woche, glaube ich, erschienen auf Deutsch im Diogenes Verlag. Und ich finde es unheimlich interessant, wie Autorenbiografien eben heute laufen, dass ein Autor, ein Schweizer, erstmal in den USA ein Buch veröffentlicht und dann kommt es jetzt hier in Übersetzung nach Deutschland. Und vor allen Dingen, wenn man das liest und man denkt, dass der Autor 16 war, dann ist es sprachlich, aber auch von der Fantasie dieses Autoren, auch wie er die Geschichte handwerklich aufbaut, also zwei Handlungsstränge laufen aufeinander zu.
Hast du den schon kennengelernt, Stefan Bachmann?
Den habe ich auch noch nicht kennengelernt. Mhm. Also morgen werde ich ihn auf der Bühne kennenlernen. Ich habe nur so mir irgendwie in der Recherche so Filme angeschaut, um, mhm, ganz normaler Junge sozusagen. Aber
Und jetzt muss ich nochmal nachfragen, das Buch ist zuerst auf Englisch erschienen, das heißt, er hat es zuerst auf Englisch geschrieben.
Genau, er hat es auch auf Englisch geschrieben.
Mhm. Der lebt in den USA oder wie ist das?
Er lebt in der Schweiz.
Sein Englisch ist gut genug.
Seine Mutter ist Amerikanerin, okay, geboren, mhm, ist er noch in den USA. Mhm. Ich denke, er ist absolut zweisprachig aufgewachsen. Wobei es gibt noch eine zweite Geschichte, eine weitere Autorin, auch eine Deutsche, die Englisch schreibt. Mhm. Aber er hat auf jeden Fall Englisch geschrieben. Das Buch ist auf Englisch erschienen, mhm, über einen Literaturagenten in den USA und kommt jetzt wieder zurück sozusagen nach Deutschland, wird dann übersetzt. Und ich fand an diesem Buch vor allen Dingen schön tatsächlich so diese Fantasie des Autoren, diese Figuren, die er da auch erschafft. Er spielt mit sehr viel natürlich Klischee-Andeutungen, aber die Figuren sind immer noch mehrdimensional. Also eine Figur ist tatsächlich ein Mischling. Es geschieht da eine Mordserie. Die werden hohl aufgefunden, die entführten Kinder, Mischlingskinder. Und auf der anderen Seite, und das ist die schöne Figur, die es auch noch gibt, gibt es einen Stadtratsmitglied, der nicht viel machen will, der sich nicht groß die Hände dreckig machen will, der eigentlich da nur sitzt und eine wohlhabende Frau hat. Und der gerät in diesen Trubel da rein und will auch wissen, was da eigentlich passiert, was mit diesen Kindern geschieht. Und wie er auch diese beiden Handlungsstränge verwebt, wie er auch viel Humor und Witz reinbringt. Mhm. Das hat mir also auch sehr gut gefallen. Und das ist einfach eine tolle Sache zu lesen. Sehr spannend. Ich habe aber nur einen Punkt dran auszusetzen. Das fand ich unerhört, muss ich ehrlich sagen. Dieses Buch hört nach, ich glaube, 370 Seiten einfach auf an der wirklich spannendsten, besten, beim großen Showdown.
Ja, ist das nicht auch ein literarisch-künstlerisches Prinzip oder eine
Möglichkeit? Nein, das Prinzip ist, im Herbst erscheint der zweite Teil.
Ach so, ja, okay, dann wäre ich auch sauer.
Und so
ein Cliffhanger.
So sozusagen. Den Cliffhanger so in einem Buch so zu setzen.
Das ist nicht in Ordnung.
Auch da sieht man wieder, dass die Verlage da doch sagen, ja, das ist so hier so ein 700-Seiten-Text, da machen wir mal zwei draus. Und ich weiß nicht, ob es so war, aber so komme ich mir beim Leser vor. Also das muss ich sagen, nichts gegen Serien. Also Harry Potter zum Beispiel ist ja auch eine zusammenhängende Geschichte, aber da war noch jeder Band ein Schuljahr und auch in sich ein bisschen abgeschlossen. Hier endet es wirklich damit, so dass jetzt der große Showdown und zack, wie wird es wohl weitergehen und ja, Fortsetzung folgt.
Ich sehe aber trotzdem in deiner Mimik, dass dir das Buch großen Spaß gemacht hat oder das, was du auszusetzen hast, war ja im Prinzip auch ein Kompliment, weil du hast dich geärgert, weil du wolltest wirklich wissen, wie es ausgeht. Ja. Das spricht eigentlich für den Erzähler. Und da muss ich dich fragen, oder weiß nicht, ob du es überhaupt beantworten kannst, wie macht er das? Also wie macht man das mit unter 20? Ja? So eine Meisterschaft da ranzubringen.
Das ist in der Tat...
Einfach nur Talent, ja.
Das ist... Ich meine, das gab es auch bei diesen Aragorn-Romanen. Ich glaube, der Autor war auch 13 oder noch viel jünger. Es gibt ja immer diese Phänomene. Der Autor irgendwie ist auch, er studiert Musik und er macht so ein bisschen tatsächlich den Eindruck eines Wunderkindes.
Das ist ein Wunderkind.
Deswegen bin ich mal gespannt. Aber er macht es, indem er eben wirklich auch handwerklich in den Kapiteln immer sehr gut Cliffhanger setzt und indem er einfach auch gut erzählt und viel Fantasie reinbringt. Ja. Also die Wesen, die er da teilweise erschafft, die da unterwegs sind, Selbstverständlichkeiten absurdester Art, die er aber dann so banal erzählt. Er hat einfach diese ganze Klaviatur drauf, dass er eben nicht so was breit tritt und es wird langweilig, sondern da ist ständig immer Spannung da. Und vor allen Dingen, wenn man sich dann so in diese Welt imaginiert, dieses London, was ja an sich so, wenn man so Charles Dickens Romane mag, dann ist das definitiv ein Buch, was einem gefällt, weil das sieht man immer ständig vor sich, ein ständig verregnetes, dreckiges, graues, wo Dampfloks noch fahren und Luftschiffe und es gibt Trolle, die dann die Leute tragen. Also es ist...
Interessant.
Viel Fantasie drin.
Diesen Vergleich mit Charles Dickens höre ich schon zum dritten Mal heute.
Der steht aber auch auf dem Klappentext hinten drauf. Aber er ist nicht von der Hand zu weisen, weil auch selbst von den Namen, die Hauptperson heißt Bartholomew, also erstaunlich, dass sie nicht es auf Deutsch Bartholomäus gebracht haben, nicht, aber es, also auch von den Namen her sind so diese Anklänge durchaus an diese Welt von Dickens da. Es ist eher so das bisschen leicht viktorianische England, was man so vor sich sieht, aber eben verbunden mit diesen technischen Dingen, dass es also in einer Welt spielt, die halt Fantasy ist.
Und nochmal zu den Seltsamen, zu dieser Gruppe von Wesen, die da beschrieben wird, funktioniert es vielleicht auch deswegen gut, weil wir ja auch alle als Jugendliche mal so eine Phase durchgemacht haben, wo man eben sich fühlt wie so ein seltsames Halbwesen und so eine Mischung nicht ganz aus dieser Welt. Ja, ist das so eine Allegorie?
Man könnte natürlich da jetzt auch viel reininterpretieren in diese Welt und Parallelen zählen zu realer Welt, wo die Leute in Ghettos leben, nur weil sie von irgendeiner Herkunft sind und nicht aufgrund irgendwelcher anderen Dinge. Also
ich meine natürlich jetzt gar nicht zu Rassismus oder so, sondern einfach zu dem, wie sich Jugendliche, pubertierende 16-jährige Jugendliche vielleicht fühlen als Fremdling in dieser Welt.
Ja, aber sie sind da nochmal anders. Sie müssen sich wirklich verstecken. Also sie dürfen selbst am Fenster nicht gesehen werden, weil sonst die Gefahr besteht, dass jemand Böses von ihnen will. Also sie müssen wirklich... Diese Seltsamen sind auch so weit, dass sie statt Haare Äste haben und Gestrüpp ihnen auf dem Kopf wächst. Also der Schwester muss man dann immer wieder die Dornen vom Kopf entfernen, weil auf ihrem Kopf wachsen Dornen. Also es klingt aber ein bisschen abgefahren, aber ist es auch. Aber er beschreibt das in einer Selbstverständlichkeit, dass es wieder passt.
Und ist es denn eigentlich dann bei Fantasy, könnte ich mir vorstellen, dass es eigentlich nicht gestattet ist, Parallelen zur Wirklichkeit zu finden? Ja, ich bin bei Herr der Ringe ausgestiegen, aber das ist ja auch ein Fantasy-Roman. Da könnte man auch sagen, naja, das hat irgendwie was mit unserer Welt zu tun, hat es aber vielleicht gar nicht. Ja. Fantasy, sind die Fantasy-Fans auch darauf versessen, dass das eben eine eigene Welt ist, die für sich funktioniert, ohne dass wir da Parallelen finden?
Ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich von mir sagen würde, ich bin jetzt nicht Fantasy-Fan.
Aber du kennst dich vielleicht besser aus als ich mit dem Genre, oder?
Ja, und ich lese ab und zu mal einen Fantasy-Roman, aber nur weil er dann irgendwie doch interessant ist. Oder auch Harry Potter habe ich durchaus alle gelesen. Und natürlich würden einige sagen, ja, das ist irgendwie nicht die Fantasy und ja, ein Steampunk ist es auch nicht genau, da nimmt er nur irgendwelche Versatzstücke und es hat nicht so viel damit zu tun. Oder das ist mir ehrlich gesagt wurscht, ob das jetzt sich abgrenzt oder welche Parallelen er zieht. Oder wenn es gut erzählt ist, da brauche ich keine Konvention oder Regeln oder muss mich womöglich dann noch darüber aufregen, dass die hier gebrochen werden. Manchmal ist es ja gerade das das Spannende.
Mhm. Gut, wir haben noch ein Buch. Wir haben, das muss ich dazu sagen, in unserer Sendung die komische Angewohnheit, immer ein Buch zu besprechen, was keiner von uns gelesen hat.
Ich glaube, das zwei, aber mehrere.
Wir haben jetzt drei.
Du hast die nicht gelesen, die ich vorgestellt habe, oder?
Die habe ich nicht gelesen.
Nee. Und ich kannte Larissa Böning.
Ja.
Und
jetzt haben wir noch eins, was wir beide nicht
gelesen haben. Ah, sehr schön. Das, okay.
Um dann auch mal über Bücher zu reden, die keiner gelesen hat. Und zwar habe ich ausgewählt von Pankaj Mishra aus den Ruinen des Empires. Das hat folgenden Hintergrund, dass ich habe ihn vorhin auch hier auf dem Podium gesehen in der Diskussion, weiß also deswegen ganz bisschen über diesen Autor, der soll einen Preis bekommen in Leipzig. Und das ist nicht ganz unumstritten. Das ist nämlich ein Inder, der über asiatische Geschichtsschreibung und das Abschütteln von kolonialer Geschichtsschreibung schreibt. Du weißt gar nichts darüber.
Nee, ich weiß gar nicht so. Ich sehe jetzt das erste Mal hier das Cover und überhaupt, ja. Ich sehe, es ist zumindest mal bei S. Fischer erschienen. Ja. Das gibt einem doch nochmal eine gewisse Sicherheit. Das kann ich aber, habe ich überhaupt nichts, ist aber auch ehrlich gesagt nicht so, das wäre jetzt auch so ein Thema, wo ich immer sagen würde, vom Thema her interessiert mich das überhaupt nicht. Aber ja. Wie gesagt, mich hätte auch Stefan Zweig, Josef Roth nicht interessiert. Also insofern ist die Frage, wie macht das der Autor? Ist das jetzt ein Sachbuch oder ist es ein Roman oder was ist es?
Ja, es ist ein Sachbuch ich rufe das hier gerade mal auf im Internet, dass wir ein bisschen mehr Fakten haben. Dieser Autor hat den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung bekommen. Und da gibt es jetzt also schon eine ganze Menge Kritiker, die sich dagegen wehren, weil sie sagen, das ist nicht der Richtige, das ist ein Anti-Europäer. Und das ist er in einer gewissen Weise auch, weil er eben ja versucht, eine eigene asiatische, von der kolonialen Geschichtsschreibung abgekoppelte Geschichtsschreibung und Weltsicht zu finden. Er hält angeblich nichts von Menschenrechten. Das kann ich nicht beurteilen, das glaube ich nicht.
So eine Art Levitscharow, das, nein.
So weit geht es hoffentlich nicht. Ja.
Aber wie gesagt, das ist auch außerhalb meines Fokus, weil solche geschichtlichen Themen, muss ich sagen, da kapituliere ich ein bisschen, weil ich immer so den Eindruck habe, davon weiß ich zu wenig. Mhm. Und wenn mir ein Autor irgendetwas erzählt dann darüber, dann kann ich das auch gar nicht so einschätzen. Und wenn das dann noch ohnehin umstritten ist, könnte ich diesem Autor vielleicht auf dem Leim gehen, wenn ich das lese, weil ich keine Ahnung von dieser Thematik habe.
Was wir auf jeden Fall sagen können, auch wenn wir beide nicht viel über das Thema wissen, ist, dass es ja eine politische Preisvergabe offensichtlich gegeben hat. Also da gibt es politische Entscheidungen, warum bestimmte Autoren Buchpreise bekommen, die nicht unbedingt mit der Qualität der Literatur zu tun hat.
Ja. Man, das ist ja immer die Frage jedes Buchpreises. Warum erhält wer welchen Preis, aus welchen Gründen? Ich meine, ich war jetzt selber Juror bei diesem Indie-Autor-Preis. Da ist zum Beispiel schon mal ganz klar festgelegt, dass es kein Preis jetzt für das inhaltlich beste Buch ist, sondern da spielt jetzt auch Marketing und Cover und alles eine Rolle. Muss man da auch mal wieder deutlich dazu sagen, warum jetzt ein Preis hier für Verständigung und ich bin jetzt mal gespannt, wie ist es eigentlich, weißt du, es mit dem Leipziger Buchpreis ausgegangen?
Nee, da müsste ich jetzt auch.
Das würde mich jetzt noch viel mehr interessieren, wer hat denn eigentlich gewonnen, weil ich auf der Bühne stand und es überhaupt nicht mitbekommen habe. Aha. Der müsste ja eigentlich um 16 Uhr vergeben worden sein.
Genau, da müssten wir jetzt eigentlich schon was wissen.
Das heißt, wir sind also beide.
So, ich kann es hier mal vorlesen. Ausgezeichnet wurden am Donnerstagnachmittag in der Kategorie Belletristik der Roman Vor dem Fest von Sascha Stanisic.
Mit ihm werde ich mich am Samstag unterhalten fürs Literaturcafé.de.
Hast du das Buch schon in der Hand gehabt?
Ja. Ich muss sagen, ich fand es sehr gut am Anfang, sehr viel Geschichten. Irgendwann habe ich mir so mittendrin mal die Frage gestellt, was interessiert mich das alles? Da kommt ein bisschen sehr ins Fabulieren. Der Stil, er wird ja sehr gelobt für diesen Stil. den fand ich irgendwann an einer gewissen Stelle ein bisschen aufgesetzt. Also das wundert mich, dass die Jury ihn gewählt hat. Ich hätte mir eher gedacht, dass sie so Katja Petrovskaya bevorzugt, hat ja auch schon den Bachmann-Preis gewonnen, aber da sind wir wieder bei dieser Ökonomie, ne? Die hat ja da schon den Bachmann-Preis, also geben wir ihr erstmal und so weiter. Preisvergabe ist ja an sich schon Politik. Ich freue mich aber trotzdem für Sascha Stanišić.
Nicht gewonnen hat Martin Mosebach mit seinem Blutbuchenfest.
Ja, weil er einfach zu hoch schon gesetzt war.
Ja.
Mhm. Ich meine, Martin Mosebach, gibt es ja Leute, die lieben ihn, und es gibt andere, die mögen ihn überhaupt nicht. Mhm. Ich habe ein Buch von ihm gelesen vor 2-3 Jahren. Das fand ich okay. Jetzt das Blutbuchenfest habe ich aber auch nicht gelesen.
Ich glaube, ich habe es auch nicht gelesen.
Ja.
Aber ich habe darüber gelesen, dass er da so ein bisschen mit der historischen Wahrheit durcheinander gekommen ist. Ne? Dass er eine Geschichte angesiedelt hat Anfang der 90er Jahre. Und dann tauchen aber plötzlich Handys auf, die Leute quasi bestimmen. Und
das sind natürlich eher
die Absicht
so,
ist etwas durchscheinend.
Zunächst mal würde ich natürlich sagen, ein Autor darf das, aber das darf er eigentlich nicht, Handys in den 90ern.
Na, es war ihm offensichtlich ein großes Bedürfnis, mal zu sagen, dass diese Handys, wie sie unser Leben bestimmen, dass ihnen das nervt, dass wir nicht mehr frei sind und so. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist es doch so, wenn Autoren eine bestimmte Bekanntheit erreicht haben, dass Lektoren sich auch nicht mehr trauen, da einzugreifen und zu sagen, mein Lieber, das geht nicht.
Ja, also Kollege Malte Bremer hat ja so Kurzrezensionen fürs Literaturcafé.de, also hat wirklich gesagt, ich lese mal in die ersten 5-6 Seiten rein und urteile anhand des Reinlesens. Und er fand den sehr geschwätzig, den Mosebach.
Ja.
Aber wie gesagt, ich kann dazu nicht sagen, ich habe mir den nicht angeschaut. Ich habe mir von den Beschreibungen klang eben das Buch vor dem Fest am interessantesten. Mhm. Deswegen hatte ich da bei Luchterhand gefragt. Für die Bühne hat es leider nicht mehr gereicht. Ich hoffe, der Autor ist ja immer, wenn er so einen Preis gewonnen hat, hat dann überhaupt noch die Zeit, hier in die Ecke bei uns an Stand zu kommen. Am Samstag ist geplant, da hat sich vielleicht so ein bisschen wieder gelegt. Ich bin mal gespannt.
Hast du denn von dem Buch von Roger Willemsen gehört, Das Hohe Haus?
Ja, Roger Willemsen werde ich auf der Bühne, habe ich auch gelesen, werde ich auf der Bühne haben. Am Samstag um 11.30 Uhr ist er bei mir zu Gast. Hat er gewonnen oder wer hat gewonnen?
Hier steht nur, dass er nominiert war.
Hat nicht
aber
gewonnen.
Nicht gewonnen hat.
Genau. Gut, dann beruhigt es mich. Dann wird er wahrscheinlich auf jeden Fall kommen.
Achso, du hast Bühne. Sorge, dass die Sieger nicht kommen. Ja?
Na, da ist es ja auf der Bühne, das ist das Schöne. Da. Aber gerade bei Einzelinterviews und gerade wenn es so ein Podcast von welcher Website nochmal ist, dann ist es immer häufig so, dass die dann erstmal bei ARD und ZDF und so weiter jetzt unterwegs sind, wenn sie den Preis gewonnen haben. Und dann hat man immer noch als kleines Online-Medium manchmal noch das Nachsehen. Aber das Buch von Roger Willemsen fand ich ein sehr interessantes Projekt. Also er saß ja ein Jahr lang auf Tribüne, also Pressetribüne im Bundestag und beschreibt in diesem Buch tatsächlich von Neujahrsansprache zu Neujahrsansprache so ein bisschen seinen Eindruck. Mhm. Und das ist bei ihm immer so das Bewundernswerte. Er gräbt manchmal so Ideen aus oder Dinge, wo man sich auch sagt, Mensch, ist eigentlich, hätte man ja auch drauf kommen können.
Ziemlich einfache Ideen, die er hat, aber das sind ja oft die guten Ideen.
Ja, eben. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, wie werden sie umgesetzt? Und sprachlich ist er natürlich sehr gewandt. Und das ist aber auch ein schönes Zeitdokument, dieses Buch, muss man sagen.
Interessanterweise, und das weiß ich aber nur aus der Berichterstattung über dieses Buch, hat er den Fall Edati auch aufgegriffen. Aber als Herr Edati noch den Untersuchungsausschuss in Sachen der NSU-Morde geleitet hat.
Wobei er erwähnt, Edati da hat Edati ja auch eine ganz gute Figur abgegeben.
Absolut, ja, da sagt er, da ist die Würde des Parlaments gewahrt, als Edati im Prinzip seine Rede
Genau.
Das fand ich ein Statement auch im Prinzip, dass jetzt, nachdem wir wissen, was aus Herrn Edati geworden ist, das nochmal so offensiv zu vertreten. Ne? Das hat er gemacht. Oder du kannst ihn ja darauf ansprechen, wenn du mit ihm sprichst. Ne?
Ja, mal schauen. Ja, will ich vielleicht nochmal aufnehmen. Aber ja, er hat natürlich dieses Risiko, das behandelt ja das Jahr 2013. Das heißt, er spricht ja auch über Politiker, die jetzt ja keine Rolle mehr spielen. Ja. FDP ist draußen. Es ist ein Jahr der großen Veränderung. Aber es ist natürlich auch etwas, was er beschreibt, was schon wieder Geschichte ist. Aber da er das zwar aufgreift, und es sind ja viele Dinge in diesem Jahr eben, die NSA, Sache. Auch Leistungsschutzrecht zum Beispiel taucht auf und das beschreibt er, wie keiner wusste, worüber man genau abstimmt. Und trotzdem war die Mehrheit dann dafür. Also Willemsen greift da auch sehr gut Partei, in dem Fall gegen die Sache. Und er sagt, die stimmen da irgendwas ab und keiner weiß. Und also auch solche Prozesse werden da sehr gut beschrieben, diese Absurdität. Und im Nachhinein muss er sich natürlich kann ja immer noch vieles passieren, kann irgendwelche Namen, die er erwähnt, sich plötzlich entpuppen. Und ich meine, was Herr Edati jetzt da privat gemacht hat, ja klar, ohne dass man das jetzt hier noch Gerichtsverhandlungen sonst wie gab, aber das jetzt zunächst mal unabhängig davon zu werten, was er jetzt in seiner Rolle als der Ausschuss oder Vorsitzende des Untersuchungsausschusses,
glaube ich. Genau, der hat ihm vorgesessen, der NSU-Morde.
Dieser NSU-Morde, wenn er da eine gute Figur abgibt, heißt das ja nicht, dass er privat auch irgendwie so eine gute Figur hat.
Nee, aber nur einen Satz dazu noch. Ich fand es mutig, weil ich habe es im Deutschlandradio gehört, wo Roger Willemsen dazu interviewt wurde. Ich fand es mutig zu sagen, dass er, ganz egal was jetzt rauskommt, dass er eben seine Leistung als Politiker gewürdigt wissen will. Ja, auch wenn jetzt rauskommt, dass er vielleicht ein Krimineller war. So, Wolfgang Tischer, wir haben über alles geredet und für dich geht es ja auch gleich schon weiter.
Jetzt sag noch, wer hat denn den Sachbuch,
Ach, du willst noch mehr
Sachbuch
wissen,
gewonnen? Nur wer gewonnen hat. Ja. Denn der Preis der Leipziger Buchmesse wird ja in zwei Kategorien vergeben, beziehungsweise in dreien sogar. Sachbuch, Belletristik, Übersetzung.
Ja, bei den Übersetzungen Europe Centrale, das kenne ich nicht. Der Schatten des Fotografen bei Sachbuch und Essayistik von Helmut Lehten.
Okay.
Kanntest du nicht, ich auch nicht.
Werden wir jetzt nicht weiter drüber sprechen können.
Nee, haben wir auch nicht. Noch ein Buch, was wir nicht kennen. Für dich geht es gleich weiter um 6, glaube ich, oder?
Nee, um 6 ist ja erstmal Pause, beziehungsweise Pause bis morgen früh, also zu Ende. Da macht die Messe ja hier zu. Mhm. Morgen früh um 10 Uhr geht es weiter. Wie gesagt, Matthias Navrat habe ich da auf der Bühne.
Gibt es noch einen Gast, auf den du dich besonders freust?
Also sie sind, finde ich, alle interessant. Also natürlich Stefan Bachmann bin ich morgen gespannt. Auch Roger Willemsen hatte ich schon öfter im Interview, einfach ein toller Interviewpartner.
Gibt es auch jemanden, wo du sagst, da habe ich ein bisschen Manschetten vor, da bin ich ein bisschen nervös? Geht einem ja manchmal so als Moderator.
Jetzt muss ich überlegen, natürlich ist man immer nervös, wenn wer kommt, vor allen Dingen je wichtiger und wenn man sich auch freut, wenn man manche Leute gewinnen konnte, die dann kommen, da will man irgendwie auch nichts falsch machen. In diesem Jahr freue ich mich eher drauf. Ich hatte letztes Jahr Cordula Stratmann oder so, wo man überhaupt nicht weiß, wirklich Komödiantin, wie agiert die auf der Bühne, stellt die einen da dann irgendwie hin. Aber das hat auch Spaß gemacht und hat funktioniert. Also insofern, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man die Bücher kennt von den Autoren, um dann mit denen drüber zu sprechen oder auch einzuhaken. Ich bereite mich jetzt auch für die halbe Stunde Gespräch jetzt nicht. Natürlich hat man so Fragen vorbereitet, aber ich halte mich da nicht sklavisch irgendwie dran. Also in dem Fall freue ich mich auch auf die Gesprächspartner.
Dankeschön für das schöne Gespräch, Wolfgang Tischer.
Ich danke dir, Andreas, für das Gespräch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht.
Tschüss.